Wir sind ja immer noch in dem Thema geistliche Erneuerung. Und ich wollte eigentlich heute zu dem letzten Punkt kommen über das Gebet. Aber ich habe gemerkt, wir haben in Römer 8 nicht fertig gemacht. Also Römer Kapitel 8 wollen wir wieder aufschlagen. Es geht ja darum, dass wir sprechen über 5 Schritte zu geistlicher Erneuerung oder 5 Schritte auf dem Weg der Erneuerung. Das erste war ablegen, also Sünde bekennen. Das zweite war uns Christus neu weihen, unseren Leib hingeben. Das dritte war uns dem Wort Gottes widmen. Und das vierte war uns nach dem Heiligen Geist ausrichten. Und wir haben hier zwei Stellen auch letztes Mal schon betrachtet. Wir wollen sie beide wieder anschauen. Das eine war Galater 5, Vers 25, nur ein Vers. Und dann Römer 8. Also haltet den Finger in Römer 8. Und wir lesen Galater 5, Vers 25 noch einmal ganz kurz. Dort heißt es, Galater 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, sollen wir auch durch den Geist wandeln, oder eigentlich heißt es uns ausrichten. So sollen wir uns auch durch den Geist ausrichten. Das heißt, nach Gott ausrichten, nämlich. Wir sollen uns durch den Geist nach Gott ausrichten, nach den göttlichen Prinzipien ausrichten. Und in Römer 8, Vers 5, da lesen wir, Römer 8, Vers 5, die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, aber die, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Also das heißt, die nach dem Geist sind, die geistlich wandeln, die denken an die Dinge, die den Geist beschäftigen. Die sind, ihre Gedanken sind gerichtet, sinnen heißt, dass man die Gedanken richtet auf etwas. Also ihre Gedanken sind gerichtet auf die Dinge Gottes, auf die jenseitigen Dinge, die Dinge, die dem Heiligen Geist wichtig sind. Wir haben davon gesprochen letztes Mal, also der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, das Reich Gottes, die Frucht des Geistes, einfach die Sache Gottes, ja, das Evangelium, die Gemeinde, der Charakter Gottes, das himmlische Wesen, die himmlischen Bereiche, das ist sind die Dinge, die den Heiligen Geist beschäftigen. Geistliche Veränderung, Charakterveränderung und so weiter. Und der geistliche Mensch oder der Mensch, der nach dem Geist wandelt, sich nach dem Geist ausrichtet, der denkt an die Dinge, an die der Geist denkt. Der Heilige Geist tut. Und es heißt hier, in Galater 5 haben wir gelesen, durch den Geist lasst uns ausrichten. Das heißt, durch die Kraft des Geistes, mittels des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist in uns will genau das erzielen, erwirken in uns, dass wir auf die Dinge uns konzentrieren, die dem Heiligen Geist wichtig sind. Das hat er uns so in uns hineingelegt durch die Wiedergeburt. Und der Apostel Paulus wird jetzt im Römerbrief, führt das jetzt hier aus, was es heißt, nach dem Geist zu wandeln. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ich möchte da wieder an letztes Mal anknüpfen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, nach welchem Prinzip wir leben wollen. Oder bei uns heißt oft, man hört bei uns in der Familie oft den Satz, wir leben nicht nach dem Lustprinzip. Wir leben nicht nach dem Lustprinzip. Weil wenn irgendjemand sagt, ja, ich habe keine Lust, wir leben nicht nach dem Lustprinzip. Das ist nicht unser Prinzip, nach dem wir leben. Das muss man öfters heranwachsenden Menschen sagen. Wir leben nicht nach diesem Prinzip. Sondern wir leben nach dem Prinzip, was der Schöpfer sich mit uns ausgedacht hat. Und der Schöpfer, der interessiert sich für uns, der hat uns so geschaffen, dass wir Freude haben sollen und dass wir lernen sollen, nicht uns nach dem Fleisch zu richten, sondern nach dem, was Gott interessiert, weil er weiß, das ist das Beste für unser Leben. Gott selber hat uns so geschaffen, und Gott selber gibt uns auch die Kraft dazu. Also wir müssen uns fragen, nach welchem Prinzip wir leben wollen. Ja, wollen wir uns nach dieser Welt ausrichten, nach der Zeit dieser Welt, nach dem Muster dieser Welt, nach dem Reich dieser Welt? Nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht? Oder wollen wir uns nach dem Reich Gottes ausrichten? In Epheserbrief, in Kapitel 2, wird beschrieben, wie das früher war, als wir noch nicht wiedergeboren waren. Da haben wir uns genau nach der Zeit dieser Welt ausgerichtet, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht. In Epheser 2, Vers 2 steht das. Also, er sagt, ihr wart tot in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches. Wir haben dann, wonach wir Lust hatten und nicht Lust. Lust und Laune war das Lebensprinzip, oder? Aber wir leben nicht mehr nach dem Lustprinzip. Früher war das so. Wir taten den Willen des Fleisches und des Denkens, das was uns gerade halt so von dem, was wir meinten, das ist jetzt gut oder das ist jetzt okay oder das will ich jetzt, nach dem haben wir gelebt. Ja? Wir waren Kinder des Zornes von Natur. Und jetzt ist das nicht mehr so. Also wir müssen jetzt als Christen wählen, nach welchem Prinzip wir leben wollen. Gott sei Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist ein anderes Prinzip. Zuerst. Es geht also um Prioritäten. Da muss ich mich also mehr die Prioritäten setzen. Also nicht nach dem Schema dieser Welt, sondern nach dem Schema Gottes. In Römer 12 spricht er dann der Paulus davon, nicht nach dem Muster, ja, Schema. Genau dieses Wort wird dort verwendet. Wir haben das alles schon gehabt. Das ist Wiederholung. In Römer 12 heißt es, formt euch nicht nach dem Schema dieser Welt. Ja. Und das Gegenstück davon ist in Römer 6, Vers 17. Als wir zum Glauben kamen, hat Gott uns einem Muster übergeben, einem anderen Muster. Nicht nach dem Muster der Welt, sondern nach dem Muster des Wortes. Römer 6, Vers 17 steht das. Das ist die Gegenstelle sozusagen, der Gegenpol. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber von Herzen gehorsam geworden, dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Als wir gläubig geworden sind, zum Glauben kamen, hat Gott gesagt, so, und jetzt übergebe ich euch der Bibel. Nicht so, jetzt gebe ich die Bibel euch, nein, jetzt gebe ich dich der Bibel an dieses Muster. Ich übergebe dich dem Wort Gottes. Das ist jetzt dein Lebenselement. Das ist jetzt das, von dem du hier lebst. Dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Also es geht um diese Ausrichtung. Wir gehen wieder zurück zu Römer 8. Was hatten wir da gelesen in Römer 8? Wir hatten gelesen von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Vers 2. Und auf der anderen Seite im Gesetz der Sünde und des Todes, auch in Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes, sagt hier der Apostel. Das Gesetz des Lebens, das ist ein neues Prinzip in mir, das ist eine neue Kraft in mir, das ist das Leben Jesu Christi. Und das steht entgegen dem anderen, dass es mich immer wieder hintendiert zur Sünde, dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber jetzt ist eben Kraft da, seit der Wiedergeburt ist eine Kraft da, die größer ist, sodass ich nicht nach dem Gesetz der Sünde einfach alles überlassen, laufen lassen muss. Nein, jetzt ist Kraft da. Jetzt ist die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehungskraft Jesu Christi vorhanden. Ich habe schon gesagt, wenn wir über Erneuerung sprechen, der Schlüssel für die Erneuerung ist die Auferstehung Jesu Christi. Das ist der Schlüssel für unser geistliches Leben. Ein auferstandener Herr. Behalte im Gedächtnis Jesus Christus den Auferstandenen. Das hatten wir. In Vers 4 und 5, dann hatten wir damit jetzt dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist wandeln heißt nach der geistlichen Welt sich ausrichten, nach der Kraft, nach dem Herrn Jesus Christus, nach dem Auferstandenen, der jetzt in uns lebt. Und nicht nach dem Fleisch. Was war das Fleisch? Das haben wir auch letztes Mal, ich wiederhole. Das Fleisch ist da ist das Wesen des diesseitigen Menschen mit seinen diesseitigen Kräften und Launen und Lüsten und Stimmungen und Bedürfnissen und Trieben und so weiter. Das ist das Diesseitige. Das Fleisch, das Wort Fleisch kann ja mehrmals verschiedene Gebrauch haben in der Bibel. Fleisch kann einerseits ganz einfach heißen der Mensch. Alles Fleisch heißt alle Menschen und manchmal sogar auch alle Tiere eingeschlossen. Gott wird alles Fleisch vernichten, sagt er bei der Sintflut. Also da bedeutet Fleisch einfach alle Tiere und alle Menschen. Dann bedeutet Fleisch an anderen Stellen einfach die Leiblichkeit. Was von dem Geist geboren ist, ist Geist. Und was von dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das heißt leiblich. Die Begrenztheit des leiblichen Lebens, des diesseitigen Daseins. Und eben hier in Römer 6 bis 8 und auch an anderen Stellen ist Fleisch hier das diesseitige Wesen des Menschen mit den diesseitigen Kräften, mit der Dynamik des diesseitigen Lebens. Nach dem Fleisch leben heißt ausgerichtet sein auf diesseitige Dinge. Auf das Fleisch vertrauen heißt sich auf die diesseitigen Dinge verlassen. Und dann sagt er in Kapitel 7, Vers 5, haben wir auch schon gesagt, in Kapitel 7, Vers 5 hat er gesagt, dass der nicht wiedergeborene Mensch, der ist im Fleisch. Kapitel 7, Vers 5. Als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden und so weiter in unseren Gliedern. Das heißt, im Fleisch, das war der Lebensbereich, wo wir früher waren, das Lebenselement. Wir haben uns da, dass wir waren zu Hause im Diesseits. Jenseits hat uns nicht interessiert, war auch überhaupt gar keine Möglichkeit für uns, weil wir keine Kraft hatten, uns nach den jenseitigen Dingen auszurichten. Im Fleisch sei, also, heißt also wirklich im diesseitigen Leben und in den diesseitigen Kräften und Lüsten und so weiter, Bedürfnissen stehen. Im Geist sein heißt, wir haben einen neuen Wohnbereich, einen neuen Ort und dieser neue Ort heißt Jesus Christus, der Auferstandene. Und da kommen wir jetzt dann gleich hin. Aber vorher noch Vers 5. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, die ausgerichtet sind nach dem Geist, auf das, was des Geistes ist. Die denken an die Dinge des Geistes. Vers 6. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod. Also das Denken des Fleisches, worauf das Denken gerichtet ist. Das ist Tod, das heißt das Ergebnis. Es führt zum Tode. Das Sinnen des Geistes aber, Leben und Frieden. Es führt zum dorthin. Und das ist das Ergebnis. Leben und Frieden. Dort kann sich Leben und Frieden offenbaren. Also Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er den Geist braucht, um wirklich zu funktionieren. Der Geist Gottes, um wirklich zu funktionieren. Es braucht Gott, um wirklich Mensch zu sein. Jemand hat ein Buch geschrieben, Jan Thomas, von den Fackelträgern. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Ohne Gott ist es nicht möglich, wirklich so Mensch zu sein, wie er sich das vorgestellt hat. Und die Praxis beweist es. Der auferstandene Gott-Mensch, Jesus Christus, kommt in mich hinein und jetzt ist alle Kraft vorhanden. Ich vermag alles in dem, der mich kräftigt, Christus. Es ist da, potenziell. Es wäre da. Alle Kraft ist da. Nicht automatisch. Es braucht immer wieder die Einwilligung von mir. Ich muss die Einwilligung geben und sagen, ja, Herr. Und nein zum Thomas. Ja zum Herrn und nein zum Ego. Vers 7. Das Sinnen des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig, denn es vermag das gar nicht. Also vom Fleisch her neigen wir nicht dazu, das zu tun, was Gott möchte. Das muss uns ganz klar sein. Und dieses Fleisch ist nicht verschwunden mit der Wiedergeburt. Wir haben immer noch die Tendenz zum Bösen, zur Sünde, zur Bequemlichkeit, zum Diesseitigen, dass die diesseitigen Dinge uns sehr wichtig sind. Die Tendenz ist immer wieder stark da, dass diese diesseitigen Dinge das Wichtigste sind, sogar dann überhaupt in unserem Leben. Wir tendieren immer wieder dahin, weil wir noch in einem Körper leben, der mit diesem Diesseits verbunden ist. Ganz klar. Deshalb gibt es einen Kampf und deshalb, gibt's jetzt, deshalb schreibt der Apostel Paulus das Ganze. Deshalb müssen wir das Thema behandeln. Und deshalb behandeln wir es so gründlich. Das Fleisch rebelliert gegen Gott. Das heißt, es ist etwas in uns, das einfach rebelliert und gegen Gottes Wunschvorstellung ist. Gegen das, was Gott eigentlich vorhat. Vers 7, nämlich das Sinnen des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Es vermag das gar nicht, es hat gar nicht die Kraft. Das Fleisch hat nicht die Kraft. Das heißt, ich aus meiner eigenen, von meinem eigenen menschlichen Wesen her, diesseitigen Wesen her, habe nicht die Kraft, Gottes Gesetz zu tun. Ich werde es eine Zeit lang schaffen und dann schaffe ich es doch wieder. In dem Fall. Und jetzt geht es weiter. Die, die im Fleisch sind, das sind also die Menschen, die dort ihr Wohnbereich, ihr Lebenselement haben, in dem Fall nicht wiedergeborene Menschen. Die, die im Fleisch sind, wie Römer 7, Vers 5 aussagt. Die, die im Fleisch sind, vermögen nicht Gott zu gefallen. Wir waren früher im Fleisch. Wer jetzt gläubig geworden ist, der ist nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Also, der Christ ist nicht im Fleisch, er wohnt nicht dort, das ist nicht sein Lebenselement, sondern er ist im Geist. Er wohnt zwar in einem Leib, das ist richtig, aber nicht in dem Wesen des Diesseitigen, wo man völlig dem Diesseitigen ausgeliefert ist, wo keine Kraft vorhanden ist. Das ist für Christen manchmal schwierig. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Leib und Fleisch, sagt er. Was ist jetzt der Unterschied? Erklär mir das. Das ist oft die Schwierigkeit. Nun, der Leib an sich ist nicht böse. Der Leib an sich ist von Gott geschaffen und ist was Gutes. Aber seit dem Sündenfall gibt es in uns eine Tendenz zur Sünde und zur Bequemlichkeit und zum Diesseits ganz stark und nicht zu Gott. Und das ist der Unterschied. Das Fleisch ist eben diese Dynamik, diese Kraft des diesseitigen Lebens. Aber das ist jetzt nicht mehr meine Welt. Der Christ ist nicht im Fleisch, sagt ja hier der Apostel. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Also der Christ ist im Geist, der wiedergeborene Mensch. Der Mensch, der sich bekehrt hat. Von dem darf man sagen, er ist im Geist. Er hat jetzt eine neue Welt. Und diese Welt heißt Geist. Der Heilige Geist ist gemeint. Und Christus, Jesus, der Auferstandene. Das ist gemeint. Aber wie wir schon festgestellt haben, obwohl ich jetzt im Geist bin, obwohl ich jetzt in Christus bin, kann ich leider noch immer mich freiwilligerweise nach dem Fleische leben. Das kann ich. Ich kann mich, obwohl ich in Christus bin, obwohl ich mit Christus verbunden bin, kann ich mich entscheiden, ich lebe jetzt, ich handle jetzt doch fleischlich. Ich handle jetzt doch nach den diesseitigen Lüsten und Trieben und Wünschen und so weiter und Kräften. Der Gläubige, dazu, das ist jetzt von letztes Mal, da, ungefähr da haben wir aufgehört. Der Gläubige wohnt im Himmel. Der Gläubige wohnt in der geistlichen Welt. Das steht in Epheser 2, Vers 6. Steht auch hier, er wohnt im Geist. Epheser 2, Vers 6. Mit Christus sind wir hineinversetzt worden in die geistliche Welt, in die Himmelswelt. Und wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen in der Himmelswelt in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Das heißt, Gott hat uns in eine neue Welt versetzt und hat uns alles gegeben, was nötig ist. Und Paulus sagt, nennt das hier einfach im Geist. Im Geist. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Wenn der Heilige Geist in euch wohnt. Ihr seid im Geist, heißt es hier, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Also wann wohnt der Heilige Geist in uns? Dann, wenn Christus in uns wohnt. Wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt, dann nimmt er den Heiligen Geist auf. Und dann kommt der Heilige Geist in uns und wir sind im Geist. Der Heilige Geist kommt in uns und wir sind im Geist. Und wie geht das? Wie kann der Heilige Geist in mich kommen und ich bin da trotzdem im Geist? Ja, das ist vielleicht so, wie wenn man eine Tasse mit Wasser füllt und dann stellt man die Tasse ins Wasser, mit dem Wasser. Versteht ihr? Man nimmt eine Tasse, füllt sie mit Wasser, dann stellt man das Ganze in ein Becken voll Wasser. Dann ist das Wasser in der Tasse und das Wasser ist rundherum um die Tasse. Das neue Lebenselement der Tasse heißt dann Wasser. In der Tasse ist Wasser und die Tasse ist im Wasser. Ist ein bisschen ein schwacher Vergleich, aber es ist trotzdem so ähnlich, ist es gedacht. Wir sind in Christus, das heißt, wir sind jetzt hineinversetzt in eine neue Welt und in dieser neuen Welt haben wir alles, was wir brauchen. Und Christus ist in uns. Christus ist die Kraft in uns. In 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, dass bei der Wiedergeburt wir den Heiligen Geist trinken. Habt ihr das schon gelesen dort? 1. Korinther 12, Vers 13. Bei der Wiedergeburt trinken wir den Heiligen Geist. Und zwar ein für alle Mal. Und wir werden in den Geist versetzt. Das ist genau das gleiche Bild von dem Wasser. 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so ist es auch mit dem Christus, Vers 13, denn auch in einem Geist wurden wir alle in einem Leib getauft, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir wurden alle in einem Geist getränkt. Und jetzt ist wieder eine genaue Bibelübersetzung, die jetzt sehr gut ist. Denn es heißt hier nicht mit einem Geist getränkt, sondern in einen Geist hinein getränkt. Hier ist ein Akkusativ, also eine Richtung. Wir wurden in etwas hineingegeben und gleichzeitig wurden wir getränkt. Wenn tränken heißt, jemand etwas zu trinken geben. Wenn man ein Tier, eine Kuh tränkt, dann heißt es, man gibt ihr was zu trinken. Aber jetzt stellt euch vor, man nimmt die Kuh, gibt ihr was zu trinken und stellt die ganze Kuh ins Wasser. Dann ist die Kuh ins Wasser hinein getränkt. Versteht ihr das? Das heißt, die Kuh hat Wasser in sich aufnehmen dürfen und gleichzeitig steht sie jetzt auch noch im Wasser. So ist es gemeint. Wir haben den Heiligen Geist getrunken und wir sind jetzt im Geist drin. Das ist jetzt unser neues Lebenselement. Der Heilige Geist ist in uns und wir sind im Geist. Wir leben von dem Heiligen Geist. Er ist in uns und er ist um uns herum. Er ist das, wo wir uns wohl fühlen. Der Fisch fühlt sich wohl im Wasser. Und wir fühlen uns wohl im Heiligen Geist, wenn wir in der Sphäre des Geistes sind. Und wenn das bei jemandem nicht der Fall ist, dann gehört er nicht zu Jesus Christus, dann ist er nicht das Eigentum Jesu Christi und dann ist er nicht wiedergeboren und dann ist er noch verloren. Sagt der Apostel. Dann gehört er nicht Christus. Also ein Christ wohnt nicht mehr im Fleisch, aber er könnte sehr wohl nach dem Fleisch wandeln. Und jetzt kommt Paulus zurück zum Thema Tod und Leben. Und bitte vergessen nicht, es geht hier um Tod und Leben. Und das macht die ganze Sache so äußerst wichtig. Hier geht es um Sachen, die Tod und Leben betreffen und nicht nur physisches Tod, physischen Tod, körperlichen Tod und körperliches Leben, sondern hier geht es um geistlichen Tod und Leben. Wir haben das Thema Tod und Leben schon gehabt. Ich gehe zurück. Vers 2. Da war die Rede von einem Gesetz der Sünde und des Todes. Und da war die Rede von einem Gesetz des Geistes des Lebens. Da geht es um Tod und Leben. Vers 5 noch einmal. Vers 6 nochmal, das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes ist Leben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Tod und Leben. Und es geht hier um Tod und Leben, deshalb ist die Sache äußerst wichtig. Wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot, wegen der Sünde. Andererseits der Geist Leben, wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Dann sind wir also Brüder Schuldner, nicht im Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Also es geht um Tod und Leben. Schauen wir uns die Verse an. Vers 10. Wenn Christus in euch ist, das ist ganz klar, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn der Heilige Geist in euch ist, und Christ dadurch Christus in euch ist, was ist denn los? Dann ist der Leib zwar tot, der Geist aber Leben. Also Christus, wenn Christus in euch ist, übrigens, er sagt hier ganz, er geht hier vom Geist zu Christus so unvermittelt. Zuerst spricht er, der Geist wohnt in euch, und dann sagt er, Christus ist in euch. Das ist für Paulus überhaupt kein Problem. Denn der Geist von Christus ist Jesus Christus selber. Der Geist von Thomas ist Thomas, und der Geist von Claudia ist Claudia. Und der Geist von Christus ist Christus. Der Geist Gottes ist Gott. Wenn also Christus in uns ist, also dieser Geist Jesu Christi ist dasselbe wie der Heilige Geist. Diesen Geist hatte der Herr Jesus, als er auf der Erde war. Dieser Geist hat für den Herrn Jesus hat ihm die Kraft gegeben, als er auf der Erde war. Und wir haben diesen Geist heute in uns. Und er tut für uns heute, was er damals für den Herrn Jesus Christus getan hat. Dieser selbe Geist. Er selber, der Auferstandene. Also, was ist? Wenn also Christus in euch ist, in uns ist, ist der Leib tot wegen der Sünde? Was heißt das? Einerseits sagt er, ist der Leib tot. Seit Adam Sünde, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Und Adam ist gestorben an dem Tag, an dem er gesündigt hat. Ja, aber er hat doch noch gelebt. Ja, er hat schon noch gelebt, aber er war gleichzeitig auch schon tot. Denn das, was er gelebt hat, war eigentlich nur noch ein Prozess, ein Sterbeprozess. Ein langsamer Sterbeprozess ist vor sich gegangen. Dem Tode verfallen. Im Prozess in Richtung Grab ist es gegangen. Das Todesurteil stand auf ihm. Und genauso ist es bei uns. Wenn jetzt jemand Christ wird, dann ist der Leib immer noch die gleiche. Dem Tode verfallen. Geht Richtung Tod. Stirbt seit der Geburt an. Und ab dem Alter 24, habe ich schon mal erzählt, ab 24 Jahren stirbt man dann schneller. Aber am Anfang stirbt man langsamer, da wächst man noch, da baut sich noch alles auf. Aber dann baut man ab. Ja. Und wir können praktisch sagen, du bist ein toter Mann. Wie beim Wild Westen, der sagt, wenn die Pistole steht da, sagt, du bist ein toter Mann. Und wir sagen, ja, das ist so gut wie tot. Also er schießt gleich, er ist so gut wie tot. Bist so gut wie tot, Stefan. Du auch, Miriam. Bist so gut wie tot. Also, warum ist der Leib tot? Wegen Sünde, heißt es hier. Solange ich in diesem Leib lebe, habe ich mit Sünde zu tun. Und die Sünde hat Auswirkungen gehabt. Der Kampf ist da, die Neigung ist da und so weiter. Wegen der Sünde geht alles Richtung Tod. Nicht der Leib ist das Schlechte, das ist nicht der Leib ist das Problem, die Sünde ist das Problem. Und jetzt die zweite Seite. Andererseits, also einerseits ist der Leib tot wegen der Sünde, andererseits ist der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Und jetzt wiederum genaue Bibelübersetzung. Es soll nicht heißen, ist der Geist lebendig. Dass der Geist lebendig ist, das wissen wir sowieso. Es ist ja klar, dass der Geist lebendig ist. Aber es geht um was anderes. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist Leben. Er ist mein Leben. Er ist für mich Leben. Wer ist das Leben? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer Christus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Für den Christen ist jetzt dieser auferstandene Christus, der jetzt durch den Geist in mir wohnt, ist Leben. Das Leben ist Jesus Christus. Du bist wiedergeboren und du sagst, ich habe Jesus Christus. Und dazu habe ich noch das ewige Leben. Falsch. Ich habe Jesus Christus und deshalb habe ich das ewige Leben. Weil Jesus Christus das ewige Leben ist. Wir haben nicht zwei Sachen, Christus und das ewige Leben. Wir haben nur Christus und nur. Wir haben Christus und in Christus haben wir das Leben. Und nur solange Jesus Christus in mir lebt, habe ich ewiges Leben. Manche sagen, ja, das kann doch nicht sein, das ewige Leben, das ich bei der Wiedergeburt bekommen habe, das ist ewig, folgedessen gibt es für mich keine Angst mehr, kein Problem mehr, ich werde sowieso nicht mehr verloren gehen, weil ich habe das ewige Leben. Das ist einerseits richtig, aber das muss man richtig verstehen. Ich habe in Jesus Christus das Leben, solange ich Jesus Christus habe. Wenn ich Jesus Christus verwerfen würde, oder mich abwenden würde, dann würde ich mich vom Leben abwenden, denn er ist das Leben in Person. Das ist wie beim Rebstock und der Rebe. Oder? Das Leben der Rebe besteht darin, dass es am Stock ist, oder im Stock drinnen ist, ja, so reingeschraubt. Da drinnen ist es, ist die Rebe. Und deshalb fließt Leben, deshalb ist Saft vorhanden. Würde die Rebe getrennt vom Weinstock, dann würde man feststellen, dass sehr schnell das Ganze verdorben wird. Denn das Leben ist nicht in der Rebe, das Leben ist im Stock. Und in uns, das Leben, das neue Leben, das wir bekommen haben bei der Wiedergeburt, das ist nicht, weil wir uns bekehrt haben. Das liegt nicht in der Bekehrung. Nein, das liegt in Christus, dieses neue Leben, zu dem wir uns bekehrt haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das vor Augen haben. Christus ist unser Leben. Nicht die Bekehrung ist unser Leben. Nicht ein Bekehrungserlebnis ist unser Leben. Christus ist unser Leben. Das ist das, woran wir hängen und was unser ganzes Heil ist. Würden wir ihn fallen lassen, würden wir alles fallen lassen. Der Geist ist unser Leben und wenn dieses Leben in uns frisch und lebendig bleiben soll, muss ich in Beziehung mit Jesus Christus stehen bleiben. Es geht um Erneuerung. Und geistliche Erneuerung kann nur geschehen, wenn ich ständig erneuert werde, indem ich ständig in Verbindung mit dem bleibe, der das Leben ist, die Person. Das sagt hier der Apostel. Also wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot, der Sünde. Andererseits, der Geist ist Leben. Und wenn ich den Geist betrübe, dann betrübe ich das Leben. Wenn ich den Geist dämpfe, dann dämpfe ich das Leben, und zwar das neue Leben, das Gott mir gegeben hat. Ich verliere es noch nicht, klar, aber ich dämpfe es. Und jetzt muss ich eine Beziehung pflegen, eine Beziehung aufrechterhalten mit dem, der das Leben ist, mit dem Geist Gottes, mit Christus. Von ihm ist das geistliche Leben abhängig. Und deshalb muss ich in Harmonie mit der geistlichen Welt leben. Und da heißt es wegen Gerechtigkeit. Also der Geist ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Was heißt das? Ja, weil er mich gerechtfertigt hat. Christus hat mich gerechtfertigt. Er hat mich gerecht gesprochen. Er hat an meiner Stelle die Schuld übernommen und hat mir seine Gerechtigkeit zugesprochen. Jetzt bin ich so gerecht gemacht, wie er gerecht ist. Was heißt gerecht? Gerecht heißt Recht, so wie Gott sich das vorstellt. Richtig. Wir denken bei Gerechtigkeit schnell ans Gericht. Und denke nur an die Gerechtigkeit, also an eine juristische Gerechtigkeit. Das ist nicht allein das. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Gott wohlgefälliges Leben. Noah war gerecht, heißt es. Noah war gerecht. Nicht so, dass er zu seinen Söhnen sagt, schau, du kriegst einen Apfel, du kriegst einen Apfel, du kriegst einen Apfel, das ist gerecht. Nicht in dem Sinn, sondern gerecht heißt hier, er war so, wie es Gott wohlgefällig war. Er war richtig in seinem Leben. Er führt ein rechtes Leben. Und wegen dieser Gerechtigkeit, die Christus uns erwirkt hat, wegen dieser Gerechtigkeit haben wir den Geist bekommen und mit dem Geist das Leben. Und man könnte auch noch hinzufügen, wegen der Gerechtigkeit in Bezug auf die Zukunft. Damit wir auch in der Zukunft Gerechte bleiben und Gerechte sein werden in der Ewigkeit und dass sich Gerechtigkeit auswirkt. Deshalb haben wir, deshalb sind wir im Geist und deshalb haben wir den Heiligen Geist, der unser Leben ist. Also, wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde, andererseits der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, das ist der Geist Gottes, wenn der jetzt in euch wohnt, und dieser Geist war derselbe Geist, der Christus von den Toten erweckte, dann wird dieser selbe Geist jetzt auch in euch wirksam sein und eines Tages eure Leiber, die jetzt im Tode verfallen sind, sterblichen Leiber, lebendig machen. Bei der Entrückung gibt es für die Gläubigen, die noch leben, gibt es keine Auferstehung. Deshalb heißt es einfach lebendig machen. Wir werden verwandelt ins Leben, vom Leben verschlungen. Die anderen werden auferstehen, die gestorben sind. Wir werden auferstehen, aus dem Toten auferweckt und dann zum Leben verwandelt. Zu lebendigen, also zu andersartigen Leibern. Aber die Leiber, die werden verwendet für den neuen Leib. Also, wenn der Geist Gottes, der Jesus auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er das mit eurem Leib auch tun. Warum oder inwiefern, aufgrund wovon wird er das jetzt tun? Was sagt der Text? Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also weil der Heilige Geist in uns wohnt, haben wir die Garantie, dass er unseren Leib eines Tages verwandelt ins Leben. Dass er auch den Leib hinüberbringt in die Erlösung, in die Errettung. Wir sind ja schon errettet, aber der Leib nicht. Das gibt uns die vielen Probleme, die wir haben. Hätten wir einen erlösten Leib, hätten wir kein Problem mit irgendwelcher Lust, die wir nicht haben sollen, mit Bequemlichkeit, mit Aufstehen in der Früh und so weiter. Aber jetzt haben wir zu arbeiten. Also, weil der Geist in uns wohnt, also die Innewohnung des Heiligen Geistes ist die Garantie dafür, dass er uns auferwecken wird, beziehungsweise verwandeln wird an jenen Tagen. Und unsere zukünftige Verwandlung und Lebendigmachung geschieht aufgrund von Besitz des Heiligen Geistes und verbunden bleiben mit dem Heiligen Geist. Zweierlei. Wegen des in euch wohnenden Geistes, weil der einmal reinkam und weil er jetzt immer noch wohnt in euch. Deshalb haben wir die Garantie. Also die Garantie für deine zukünftige Leibesauferweckung ist, dass du heute mit dem Heiligen Geist verpflichtet bist, verbunden bist. Das ist unsere Garantie. Wir sind einmal, er ist einmal gekommen, bei der Bekehrung kommt der Heilige Geist und jetzt bleibt er. Und jetzt sollen wir dazu schauen, dass wir in Verbindung mit Christus bleiben. Bleibet in mir, sagt er. Bleibt in Verbindung mit mir. Vers 12, was ist die Konsequenz all dessen? Dann sind wir also Brüder, wir sind also Schuldner nicht dem Fleisch. Dann sind wir also Schuldner nicht dem Fleisch. Interessant, wie das hier im Griechischen steht. Im Griechischen heißt es zuerst, dann sind wir also Schuldner. Da denkst du sofort, wem schuldig denn jetzt etwas? Wem bin ich was schuldig? Bei Gott bin ich etwas schuldig. Dem Herrn Jesus bin ich etwas schuldig jetzt. Wir schulden es ihm, unseren Leib zu geben. Warum? Weil er der Heilige Geist jetzt in unserem Leib wohnt. Weil der Heilige Geist jetzt hier reingekommen ist in diesen Körper, in diesen schwachen Körper. Deshalb bin ich jetzt schuldig, ihm diesen Körper zur Verfügung zu stellen. Und genau das sagt er in Kapitel 12. Er hat dann macht eine Klammer, Kapitel 9 bis 11 ist eine Klammer, und dann setzt er fort, oder? Und in Kapitel 12, Vers 1, setzt er genau da an und sagt, hinweisend auf die Erbarmungen Gottes, rufe ich euch auf, eure Leiber als Opfer dazu bieten, dazu zu Gott zu weihen. Komm jetzt mit deinem Leib und weihe ihn als lebendiges, heiliges, Gott wohl angenehmes Opfer. Also wir schulden es jetzt ihm den Leib zu geben. Und das fällt uns schwer. Mir fällt es sehr schwer, ihm meinen Leib zu geben. Oft denke ich mir, nein, ich möchte es meinem Leib pflegen und hegen und versorgen und alles Mögliche tun. Aber Gott sagt, Moment, das ist jetzt überhaupt nicht dran. Jetzt ist dran, ist was anderes. Und da muss ich entscheiden, soll ich jetzt den Leib behalten oder soll ich ihn geben? Wir schulden nicht dem Fleisch etwas, sagt er hier. Darum also, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch. Wir schulden es nicht dem Fleisch irgendetwas. Wir sind dem gar nichts mehr schuld. Wir sind schuldenfrei, was das Fleisch betrifft. Wer für das Diesseits und die Kräfte des Diesseits lebt, also für den Leib lebt, der lebt gefährlich, sagt er jetzt. Denn wir sind Schuldner nicht im Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Das ist Gefahr. Dann ginge es Richtung Tod, oder wenn ich das tun würde. Wenn ich alles laufen lassen würde, wenn ich den Leib herrschen lassen würde, dann ginge es Richtung Tod. Wer für den Leib lebt, wer nach dem Lust- und Laune-Prinzip lebt, der ist im Begriffe zu sterben. Und deshalb ist diese Stelle so wichtig, weil es hier um Tod und Leben geht. Und hier meint er nicht physisches Leben, physisches Leben. Er sagt nicht, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr physisch einmal sterben. Ja, was? Und die nicht nach dem Fleisch leben, sterben ja auch, oder? Das ist nicht gemeint. Es geht um ein anderes Sterben. Es geht um ein geistliches Sterben. Also wenn dieser Leib eines Tages zum ewigen Leben auferweckt werden soll, dann darf ich jetzt diesen Leib jetzt dem Herrn Jesus dargeben und darf nicht mehr nach dem Lust- und Laune-Prinzip des Leibes leben. Wenn dieser Leib für die Ewigkeit geschaffen ist, weil der Heilige Geist drin wohnt und dieser Leib jetzt eines Tages auferweckt wird, dann darf ich jetzt nicht nach dem Fleisch leben, das heißt nach Lust- und Laune-Prinzip, nach dem Diesseits leben. Ich darf es nicht und ich muss mir das einprägen. Das darf ich nie vergessen. Mein Leben ist nicht mehr nach dem Lust- und Laune-Prinzip dieses Leibes und was damit verbunden ist. Und ist es nicht etwas, was uns jeden Tag beschäftigt? Jeden Tag ist das Thema. Was mache ich heute? Oder was muss ich? Ah, schon wieder muss ich das tun. Und man murrt man murrt nicht, aber als du dann doch innerlich ärgern oder so. Und es ist kalt. Ja, mach doch endlich das Fenster zu, es ist kalt. Und dann streitet man, nein, es ist heiß, sagt der andere. Nein, es ist kalt, beim Autofahren. Ja, ich lasse mich leiten von meinem Leib. Der Leib sagt, es ist kalt. Jetzt streite ich, weil mein Leib kalt ist. Und wer regiert? Der Leib regiert. Natürlich. Wenn dieser Leib eines Tages zu ewigem Leben auferstehen soll, dann darf ich diesen Leib jetzt nicht für die Sünde gebrauchen und nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip leben. Warum nicht? Warum denn nicht? Die Bibel sagt es an drei Stellen. Weil Lust zum Verderben führt. Leben nach Lust- und Laune-Prinzip führt zum Verderben. Der Schöpfer weiß das. Und der Schöpfer sagt uns das und sagt, pass auf, führt zum Verderben. Ich sage die drei Stellen. Galater 6, Vers 8, das ist die eine Stelle. Galater 6, Vers 8. Dort heißt es, der auf sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Da geht alles kaputt. Epheser 4, Vers 22. Es sind die wichtigen Stellen. Es sind alles Zentralstellen. Epheser 4, Vers 22. Abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der betrügerischen Lüste. Warum geht er zugrunde? Wegen der betrügerischen Lüste geht er zugrunde. Wenn man nach denen will, dann geht das der Mensch zugrunde daran. Und weiter, 2. Petrus 1, Vers 4. 2. Petrus 1, Vers 4. Am Ende des Verses. Da heißt es, ihr seid Teilhaber der göttlichen Natur werden, nachdem ihr der Verdorbenheit in der Welt entflohen seid. Der Verdorbenheit, die eine Verdorbenheit in Lust ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, aber so ähnlich soll es übersetzt sein. Nachdem ihr entflohen seid der Verdorbenheit in der Welt, nämlich in Lust. Das ist 2. Petrus 1,4. 2. Petrus 1,4. Ihr seid der Verdorbenheit, die in der Welt ist, entflohen. Und zwar einer Verdorbenheit, die bestand in Lust. Also diese Verdorbenheit geschieht gerade deshalb wegen der Lust, weil die Menschen nach dem Lust- und Laune-Prinzip leben. Und dadurch richten sie sich innerlich zugrunde, für die Ewigkeit zugrunde. Ein Leben nach Lust- und Laune-Prinzip ist ein gefährliches Leben. Und der Christ muss das wissen. Der Ungläubige soll es auch wissen. Aber jetzt geht es um uns Gläubige, damit wir lernen, aha, da muss ich also hart umgehen, darf nicht den Leib pflegen und hegen und verwöhnen und alles tun, was dem Leib gefällt. Hauptsache, der Leib hat seine Freude. Nein. Das Gleiche sagt Römer 8, das haben wir ja schon gelesen, in Römer 8, Vers 6, das Sinnen des Fleisches ist tot. Das, worauf es hinzieht, das Ende ist tot. Auch in Kapitel 6 schon. Er hat das Thema immer wieder. Er greift das Thema immer wieder auf. In Kapitel 6, dort hieß es am Ende von Kapitel 6, Vers 21, was hattet ihr damals für Frucht? Dinge, über die ihr euch schämt, denn das Ende derjenigen Dinge ist der Tod. Das Ende ist der Tod. Und zwar der geistliche Tod. Gut, zurück zu Römer 8, Vers 13. Römer 8, Vers 13. Also in Vers 12 hat er gesagt, wir sind nicht mehr, wir sind Schuldner nicht mehr dem Fleisch, wir schulden dem Fleisch gar nichts, um nach dem Fleisch zu leben. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Nicht als Strafe, sondern als automatische Folge. Nicht als Strafe, sondern als natürliches Ergebnis. Wenn ich mich ins Auto setze und das Auto ist in Bewegung und ich begebe mich auf den Weg nach Lienheim, wo werde ich ankommen? Das ist ganz logisch. Das ist ein natürliches Ergebnis, wenn mein Auto eine gewisse Geschwindigkeit fährt, nicht null. Geschwindigkeit ist nicht null, etwas größer als null. Und jetzt setze ich mich ins Auto und ich sitze am Weg nach Lienheim. Das Ergebnis wird sein Lienheim. Und wenn ich mich setze, in geistlich hinsetze und sage, ich lebe nach dem Fleisch, was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird Verderben sein. Das ist eine natürliche Folge, nicht eine Bestrafung. Das ist ganz natürliche Folge, denn das Fleisch lebt dem Verderben entgegen. Geistlicher Tod. Wann dieser Zeitpunkt angekommen ist, das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Aber es gibt Menschen, die leben, es gibt Christen, die haben einmal, es gibt Menschen, die Christen waren, haben einmal dem Herrn Jesus Christus wirklich das Leben übergeben und dann schlussendlich aber aus irgendeinem Grund haben sie sich entschieden, sie leben nur noch nach dem Fleisch. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo ein Endpunkt erreicht ist, oder? Aber man kann sich ja wieder bekehren, weiß den Herrn. Aber trotzdem, es ist hier eine ernste Sache, es geht hier um Leben und Tod. Und bei manchen ist es dann zu spät. Aber jetzt zu den Gläubigen zurück. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Wenn ihr tötet, die Handlungen des Leibes, die Geschäfte des Leibes, sagt Luther. Sehr interessante Übersetzung. Der treibt Geschäfte. Handlungen. Wieso? Sind die böse? Das Problem ist Unabhängigkeit. Der Leib ist ein Unabhängigkeitskämpfer. Der will Unabhängigkeit von Gott. Ich will nicht von Gott abhängig sein. Das ist das Ziel des Leibes. Der Leib will absolut unabhängig handeln. Der will nach dem diesseitigen Leben. Der will sich nach dem Diesseits ausrichten. Und der ist träge, der will schlafen, wenn er arbeiten soll. Der will Lust empfinden, wenn er verzichten soll. Der will essen, wenn er fasten soll. Probieren wir mal einen Tag fasten. Was wird der Leib machen? Der will essen. Aber wir wollen fasten. Jetzt haben wir ein Problem, oder? Der Leib will essen, wir wollen fasten. Was machen wir? Jetzt kann ich sagen, ich gebe dem Leib nach, komm, kriegst dein Essen. Oder sagt, nein, ich jetzt wird gefastet. Kriegst dein Essen nicht. Der Leib will nicht beherrscht sein. Der möchte frei haben. Wir dürfen nicht frei geben. Wir dürfen keinen Tag Urlaub geben. Keinen Tag frei.
Du kriegst keine Weihnachtsferien, du kriegst keine Osterferien, du bist nie frei. Du bist mein Knecht und mein Sklave und du wirst und wirst da bleiben. Was, wenn wir so tun, dann sind wir die glücklichsten Menschen. Wenn wir sagen, oh, also gut, Leid, beherrsche mich, dann geht's nicht. 1. Korinther 9, Vers 27. 1. Korinther 9, Vers 27. Was macht Paulus mit seinem Leib? Ich lese Vers 26. Oder nein, ich lese Vers 24. Wisst ihr nicht, dass alle, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber einer den Preis bekommt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder Wettkämpfer übt in allem Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, steht hier. Nun tun jene es, nämlich die Athleten, damit sie einen vergänglichen Kranz bekommen, vergänglichen Lorbeerkranz oder sowas, aber wir, damit wir einen unvergänglichen bekommen. Ich laufe daher so, nicht wie ein Ungewisser. Ich führe den Faustkampf so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, oder der die Luft schlägt, müssen wir sagen, der die Luft schlägt, also der Boxer, der einfach die Luft boxt, nicht so. Sondern ich behandle meinen Leib mit Gewalt. Ich mache ihn zu einem Knecht. Das griechische Wort hier heißt, ich behandle mit Gewalt, das griechische Wort hier heißt Hypopiazien, das heißt jemand unter das Auge ins Gesicht schlagen. Hypopiazien heißt unter das Auge, zuerst unter das Auge und dann ins Gesicht. Also so, dass es richtig im Blauen kriegt. Ich behandle meinen Leib mit Gewalt und mache ihn zu einem Knecht, um nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich zu werden. Also Paulus sagt, er geht hart mit seinem Leib um. Er ist aber kein Asket. Und er genießt auch einmal das Essen. Und er genießt auch die schönen Werke. Aber das hat alles seinen Platz. Es gibt Zeiten, wo man sagen muss, nein, nicht. Manchmal gibt es Zeiten, wo das dran ist. Wir müssen essen, sonst wird der Leib völlig sterben. Also wir müssen ihn erhalten. Aber eben in einer Weise, wo wir trotzdem Herr bleiben. Wo wir Chef bleiben über den Leib. Und wenn wir es erlauben, dass der Leib selbstständig ist, dann wird er fordern und fordern und fordern und wird zum Tod gehen. Wir gehen zurück zu Römer 8. Übrigens, mir fällt gerade noch eine Stelle ein, dazwischen noch. Römer 13 am Ende. Römer 13 am Ende ist auch davon die Rede, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Also er schreibt hier von der Art und Weise, wie Gläubige leben sollen und zum Schluss eben, zieht den Herrn Jesus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Lebt nicht so, dass Lust wach wird. Und das können wir steuern. Also der Leib soll nicht dominieren, wir sollen beherrschen. Der Heilige Geist soll in uns die Herrschaft haben, der Herr Jesus Christus. Wir leben deshalb auch nicht von den Gefühlen und Empfindungen her, vom Leib her, eben Launen. Launen, das hängt oft auch mit Stimmungen und Gefühlen zusammen. Wir leben nicht von daher. Und manche verstehen die Führung des Geistes ein bisschen falsch. Der Heilige Geist tritt mit uns nicht in Verbindung über unsere leiblichen Empfindungen. Das ist nicht der Weg, wie der Heilige Geist vor sich geht. Es sind nicht Gefühle, über die der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt über das Denken, das lesen wir es an sehr vielen Stellen. Und weil der Heilige Geist über das Denken wirkt, müssen wir uns in einem Denken erneuert werden. Wir können ja auch falsch denken. Und deshalb in Römer 12, wo er dann nach der Klammer, gehen wir mal weiter zurück zum Thema wieder Römer 12, Vers 2. Erneuert euch, erlasst euch erneuern durch Veränderung eures Sinnes, sagt der Übersetzer. Aber eigentlich steht Denken da im Griechischen. Der Sinn im Englischen ist klar. Mind. Mind ist das, wo man denkt. Erneuert euer Denken. Da ist das Problem, dann denke ich. Epheser 4 noch zum Schluss, Epheser 4, Vers 18, Vers 17 und 18. Epheser 4, Vers 17 und 18. Das sind zum Teil Wiederholungen, aber es ist sehr wichtig. Früher, oder, seid ihr gewandelt in der Nichtigkeit eures Denkens. Das ist Epheser 4, Vers 17, die Heiden, die wandeln in der Nichtigkeit ihres Denkens am Ende von Vers 17, deren Denken verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind. Wo ist das Problem? Nicht die Gefühle. Das Denken ist verfinstert. Das Denken ist abgestumpft in Bezug auf gegenüber Gott. Und dann heißt es dann in Römer 8, um das noch abzurunden, Römer 8, Vers 14, denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, durch den Geist nämlich, durch die Kraft des Geistes, durch die Motivation des Geistes, durch die Anleitung des Geistes, der ja ein Heiligungsprogramm hat mit uns. Wenn ihr durch den Geist und mit der Hilfe des Geistes und auf den Geist ausgerichtet, ein Heiligungsprogramm sozusagen über euch ergehen lasst, dann werdet ihr leben. Geistlich leben. Und dann wird das Leben gefördert, das geistliche Leben. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Söhne heißt reife Kinder. Nicht nur Kinder Gottes. Söhne heißt reife, erwachsene Kinder. Hier sind die männlichen gemeint, aber wir wissen ja, geistlichen sind die Frauen immer in den Söhnen eingeschlossen. Dann seid ihr reife Söhne Gottes, die er anleiten kann. So viele durch den Geist Gottes geleitet, die sind Söhne Gottes. Ihr seid Knechte, die in einem Angstverhältnis stehen zu Gott, sondern ihr seid Söhne. Ihr seid solche, die zu Gott Vater rufen. Und da kann das gedeihen, das geistliche Leben gedeihen. Also das ist dem Apostel sehr wichtig und ich weiß, die Sprache ist nicht, sind wir nicht gewohnt, aber es ist, wir sollen diese Sprache, so wie es da steht, wir sollen diese Sprache uns zu unserer eigenen machen. Wir müssen so die Wörter, die Begriffe, die Gott verwendet, die müssen wir so auch akzeptieren und lernen. Dann sehen wir auch die Zusammenhänge. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Vater, wir möchten dir danken für die große Gnade. Danke, dass du uns Menschen erschaffen hast und dass wir nur wirklich funktionieren, wenn wir in absoluter Abhängigkeit von dir stehen. Und danke, Herr, dass du uns auch die Kraft gegeben hast, nicht nach den Lüsten des Leibes zu leben. Nicht davon unser ganzes Leben prägen zu lassen. Herr, ich danke dir für den Leib, dass er ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Bitte gib uns Gnade, ihn richtig umzugehen mit ihm. Dass wir ihn so pflegen, dass nicht die Lüste des Fleisches wach werden. Und Herr, wir danken dir, dass wir nach dir, nach der ewigen Welt ausgerichtet leben dürfen. Danke, Herr, dass hier die Freude ist und hier das Leben ist. Wenn wir in Christus, in diesem neuen Wesen, das uns gibt. Danke, dass du uns da auf dieses hin ausgerichtet leben dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass du uns erinnerst im Alltag. Erinnerst zu beten. Erinnerst, die Abhängigkeit zu suchen. Und nicht wie die Welt zu denken. Einfach unabhängig von Gott. Wir beten, Herr, dass du uns leitest. Segne du auch den Sonntag heute. Segne unser Zusammensein, unser Auseinandergehen. Amen.